Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Irgendwo zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie.
Klimper, klimper. Hallo, lieber Falk. Guten Morgen.
Ja, Moment.
Was?
Sorry. Hallo, lieber Lars.
Du, na, hast du gerade noch was bestellt bei Amazon?
Nee, ich kann nichts mehr bestellen. Ich habe hier gar keinen Platz mehr, um die ganzen Kartons zu lagern. Jetzt ist vorbei. Herzlich willkommen bei Zwischen Blende und Zeit, liebe Leute.
Hallo, leere Kartons kannst du von uns kriegen.
Also große, ja, nicht mal diese Amazon-Kartons. Ich hab die jetzt gerade so ein bisschen, also viele davon wieder recycelt mit so einer ganzen Batterie an E-Mail, wie heißt das? eBay-Verkäufen, aber jetzt ist mal Feierabend hier. Jetzt machen wir hier einen auf Minimalismus und jetzt muss ich auf jeden Fall mal massiv, ja, die Arbeitsflächen müssen massiv leer werden. Ja. Hier. Das ist, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier auf dem Schrank und da ist ein Sideboard und überall kann man was drauflegen und da ist noch ein Schlüssel, ein Teller und dieses und jenes. Und, oh, das, ich möchte wieder leere Flächen und keine Deko und so.
Ja, Deko vor Weihnachten ist, glaube ich, immer da. Also bei uns zumindest ein bisschen was zumindest. Aber so ein Umzug hat natürlich den Vorteil, dass du viele Sachen wegschmeißt und dass dann wieder viel Platz ist. Und das, ich glaube, Altpapier kann man immer noch wegschaffen. Also nicht nur damals in der DDR hat man das gesammelt, sondern man kann, glaube ich, jetzt immer noch Altpapier wegschaffen und kriegt dafür, glaube ich, auch so ein bisschen Geld.
Geld? Wo ist das denn her? Ich habe hier Tonnen, wo ich es reinstecken kann.
Nee, also unser ehemaliger Nachbar, der hat immer diese Sonntagszeitung, die keiner wollte, gesammelt und hat die dann kiloweise weggeschafft und hat dafür Geld gekriegt.
Das würde mich jetzt sehr wundern.
Na gut,
weil wir haben ja hier blaue Tonnen und überall stehen
Container rum und so. Ja, das, aber ich glaube, in diesen Wertstoffhöfen gibt es dafür noch was. Also Metall weiß ich, wenn du Metallwerk schaffst, kriegst du dafür auch was. Und ich glaube, bei Papier ist das auch so.
Aber bei Papier, wenn ich so 40 Tonnen habe.
Ja, aber also ich meine so 50 Kilo, wenn du das ein bisschen sammelst, kommt dir vielleicht
50
auch
Kilo.
Was zusammen.
Wo soll ich das denn sammeln?
Keine Ahnung, lieber Lars. Du hast gesagt, du hast viele Kisten und du willst es entsorgen.
Ja, fünf.
Ja, fünf. Da kannst du jetzt in die fünf Messi. Kisten Papier reintun und kannst dir dann irgendwann wegschaffen, wenn sie voll sind.
Du machst mich schon verrückt.
Oder dann die ganzen Weihnachtsgeschenke auspacken, dann hast du so viel Geschenkpapier, dass du da
Du wirst lachen, wir schenken kaum noch was.
Ja.
Also, weißt du, so, stimmt nicht ganz, so im Inner Circle, so Herzensgeschenke. Ne? Ja. So. Geschenke sind ja auch schön, das ist nicht die Frage, aber nee, also ich freue mich natürlich mega über Geschenke, deswegen kann ich nicht immer gegen Geschenke meckern. Ich freue mich auch etwas zu verschenken. Ich habe aber so ein bisschen einen Schmerz mit den Jahren damit aufgebaut, zu diesem Termin und zu diesem Termin und zu diesem Termin und so. Und deswegen sind wir da so ein bisschen ambivalent irgendwie und freuen uns wie ein Bagger natürlich, wenn was kommt. Nicht der Material, des Materialaufwands wegen, sondern weil es einfach mal eine total schöne Message ist. Geben auch was raus, aber nicht so irgendwie jedem, weil jetzt Weihnachten ist, sondern das ist irgendwie so ein bisschen, das hat sich in den letzten Jahren verändert, da wünschen wir uns ein bisschen mehr Freiheit einfach.
Aber
klar, wenn wir jetzt Kinder hätten, wäre was anderes.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Ja. Ja, ich wusste es schon, das war, ist ja klar.
Das ist diverse Termine, aber wir merken das ja auch, also ich meine, wir sind ja eigentlich auch so, dass man irgendwie dem anderen was schenkt, wenn es irgendwie gerade irgendwie passt oder wenn man irgendwas Schönes sieht und so und denkt, ach, da würde er sich aber freuen. Und das haben wir halt dummerweise eine Zeit lang mit dem Kurzen auch gemacht. Und also man merkt schon, dass dann in gewisser Weise auch so eine Erwartungshaltung da ist. Hast du mir was mitgebracht? So und dass dann so das Geschenk an sich gar nicht mehr das Geschenk ist, sondern einfach so ein, jetzt kriege ich wieder was. So und da sind wir jetzt gerade auch dabei, da halt wieder zurückzufahren und dann auch zu gucken, dass er jetzt auch Weihnachten nur ein Geschenk bekommt und nicht so viele. Ich meine, er kriegt eh mehrere Großeltern und Freunde und so, die schenken ja irgendwie auch was. aber dass er halt nicht da so völlig überfordert ist mit diesen ganzen Geschenken. Und ich meine, es geht uns ja auch so, wenn du halt irgendwie ganz viel Geschenk kriegst, du kannst dich gar nicht drauf konzentrieren, was das alles ist. Und dann es hat jedes einzelne Geschenk irgendwie gar nicht so diese Wertigkeit. Und da müssen wir mal gucken, wie wir da die Kurve kriegen. So, ich meine, wenn ich an früher denke, da gab es halt auch nur ganz, ganz selten mal was, außer der Reihe. So, weißt du, und dann hast du halt Geburtstag und Ostern und Nikolaus und Weihnachten und mal noch was Schönes irgendwie zum Zeugnis oder sowas, aber das war es dann irgendwie auch schon und das ist ja heutzutage doch ein bisschen anders.
Ja, das stimmt. Aber Thema Geschenke, wollen wir über Geschenke sprechen? Geschenke für Fotografen haben wir nicht vorbereitet, ne? Habe ich früher im Thomas Jones immer gemacht, hör mal. Da hätten wir mal machen können jetzt. Verdammt, jetzt wird es auch passen, ne? 19.11. für Weihnachten. Was kann man, wir haben, glaube ich, ein bisschen Q&A vorbereitet, ja, ne? Aber ja. Ich hau die Frage mal in den Raum, vielleicht hast du ja eine kreative, spontane Idee, was man Fotografinnen und Fotografen zu Weihnachten oder fotobegeisterten Menschen zu Weihnachten schenken kann.
Boah. Das ist eine gute Frage.
Was, ja, ne?
Ja. Vielleicht.
Hunde, könnt ihr mich kurz allein lassen? Ich bin in der Aufnahme. Zurück.
Vielleicht ein Gutschein für eine Ausbelichtung deiner Wahl oder ein Fotobuch oder so, dass man, weil ich finde es halt immer schön, wenn man irgendwie einen Fotograf hat. Ich meine, so technisch, dann tun die sich ja alle irgendwie selber kümmern. Und so als Dritter, der irgendwie einem Fotografen was schenken will, was weiß ich, was der alles schon hat, ja, braucht er einen Filter, braucht er einen Gurt, braucht er eine Tasche, was braucht er alles so? Das sind ja alles so Dinge, wo man sagt, Mensch, so technisch von außen dem irgendwas zu schenken, dann ist es das Falsche und dann ist es auch wieder blöd. Also gerade bei Rucksäcken oder Taschen, da ist ja jeder sehr, sehr
individuell. Na, du bist jetzt ja im normalen Alter, hallo, wir reden von Weihnachtsgeschenken, die sind ja Herz so. Irgendwie, weißt du, also nicht jetzt hier einen Rucksack oder so eine Kaka, sondern warte, lass mich mal nachdenken. Ich dachte jetzt so an, zum 100. Mal, aber es gibt ja immer, also wir, nur weil wir etwas schon lange kennen, heißt es ja nicht, dass nicht jemand neu in die Fotografie gekommen ist oder das noch nicht kennt. Also als Kleinigkeit zum Beispiel, neben den ernstzunehmenden Geschenken, finde ich immer wieder nett irgendwie diese Objektiv-Kaffeebecher.
Ja, das
stimmt. Ich stelle fest, auch wenn ich sage, boah, habe ich irgendwie, weiß ich auch nicht, 15 Jahre alt und so. Ich sehe die Augen von jedem, der das noch nicht gesehen hat. Mhm. Das hat irgendwie dann Herz, weißt du? Ja. Also ich hatte das war total geil, als die Fotologen auf ihrer Hochzeit waren, habe ich die mal beworben und habe dann zum Thomas Spaß gesagt, ich hätte gerne auch mal einen. Und dann hatte ich 5 nach der Sendung. Das hatte Charme, weil ich dann bei einem Fototreffen wiederum die mitbringen konnte ja. Und dann allen Kaffee ausgeben konnte und so. Aber ich weiß, dass Leute sich freuen, wenn sie die Dinger sehen. Ja. Ne? Da müsst ihr mal bei Amazon oder wo auch immer im Netz gucken. Da gibt's so Kaffeebecher to go Fotografen oder so, schreibst du da in die Suche. Und dann siehst du halt irgendwie ein 70-200. Nee,
genau.
Oder nicht.
Das 70-200, es gab
aber. Die kleine sind das. Das sind
24-105.
Ja, sowas genau, irgendwie. Ne? Und genau. Dann kannst du da Kaffee reinkippen und eigentlich ist ein Kaffeebecher. Das finde ich ganz witzig. Oder so T-Shirts. Die Jaworski-Klamotten sollen auch ganz gut sein zum Beispiel.
Das stimmt.
Können wir kein Geld für, ne? Achtung, diese aber ja. Ich habe die Marke gerade nicht auf dem Radar, aber das könnt ihr auch selber googeln.
Hawkland hießen die, glaube ich, ja.
Ja, kann sein, ja. Benjamin Jaworski hat ja irgendwie, nachdem er Filter verkauft hat, gemerkt, okay, mit Klamotten geht das auch. Und wenn die Sachen gut durchkonzipiert sind, ist es auch cooles Zeug. So.
Genau.
Ne? Oder wie wär's mit einer Tasse von dem Lieblingspodcast Fotografie tut gut? Sorry.
Ja, ja.
Schmeißt der Chef mich raus, weil ich Eigenwerbung mache.
Ja, aber also wie gesagt, den Podcast kann ich auch nur empfehlen. Darüber bin ich ja mehr oder weniger irgendwie dann doch zum Fall gekommen und fand das dann irgendwann spannend und habe viel durchgehört. Ist halt eine Solo-Veranstaltung. Ist halt nur Falk alleine.
So, ja. Okay, pass auf. Also, ich sehe, das führt hier alles zu nichts. Also
was mir aber noch eingefallen ist, wir haben das ja letztens im Büro gesehen in Köln. Es gibt so lustige Lego-Bausätze, Lego-Kameras, die man in einer stillen Stunde auch basteln kann. So.
Das war, glaube ich, nicht Lego, aber ja.
Ich meine, der Jens Werlein hat ja aus Lego eine richtige Großformatkamera gebastelt. Also vielleicht tut es auch eine große Kiste Lego in Richtung in Richtung analoge Fotografie. Weiß ich nicht, aber das wäre auch mal so eine kleine Geschichte.
Ah, eine analoge Kamera. Hör mal.
Ja.
Ja, eine analoge Kamera. Du kriegst ja, verschenkst du ja ein Projekt. Ne? Ja. Du kriegst ja immer noch für, relativ... Also im Vergleich zu unseren digitalen Kameras für günstiges Geld, analoge Kameras. Und wenn du dir jetzt deinen Partner anschaust oder deine Partnerin und die quatscht immer mal was von Fotografie und analog und keine Ahnung, oder vielleicht ist er oder sie einfach so hektisch, dass du sie mal ein bisschen ausbremsen möchtest oder so im Leben und dann kaufst du einfach mal so eine Pentax MX oder irgendwas. Wenn du irgendwie Tipps brauchst, welche Kamera man nehmen kann, dann kannst du uns anschreiben und dann erzählen wir mal 2-3 Modelle. Kaufst du so ein Ding und musst natürlich damit rechnen. wenn es nicht vom Händler kommt, entweder kaufst du vom Händler bei eBay oder so, oder es kommt nicht vom Händler und da musst du damit rechnen, dass das ein Projekt wird und man mal Lichtdichtungen austauschen muss und so. Aber das kann man ergoogeln und sich zurechtfummeln. Also das ist vielleicht eine ganz schöne Idee.
Das stimmt. Dann hätte man übers Ganze ja auch was zu tun und könnte irgendwie dann
gucken. Ja, so lange brauchst du für Lichtdichtungen nicht.
Nein, aber ich meine dann damit zu fotografieren.
Ja.
Hast du den Klon gefrühstückt, oder?
Nee, finde ich super.
Ja.
Okay, aber lass uns mal in die Q&A gehen. Ich habe es jetzt ja schon fast verrissen irgendwie.
Ja, na, aber das passt ja im Prinzip ganz gut so mit diesem, was kann man denn zu Weihnachten schenken? Und du hattest ja die Frage irgendwie mit 2024. Lies mal vor.
Warte kurz. Jetzt habe ich sie nicht hier offen. Ich suche sie jetzt nicht. Wir kriegen ja immer Mails von euch. Super lieben Dank an der Stelle. Und nochmal, wenn wir nicht jede Mail mit in die Sendung nehmen, seid bitte nicht böse. Das muss natürlich irgendwie auch passen und so. Jetzt sind wir gefragt worden, was wir für Ideen haben, um so eine gewisse kreative Flaute auszuräumen. Und da war so ein bisschen der Wunsch, na, es ist immer Weihnachtsstress und danach würde ich gerne mal irgendwie wieder ein bisschen kreativer sein, ob wir quasi so ein, zwei schlaue Sätze sagen könnten, die dann den Schnitt machen würden, um dann in 2024 ein bisschen kreativer zu sein. Ich glaube, das geht ein bisschen anders. Mhm. Also klar gibt es den einen Satz, der einen erreicht, aber ich glaube, der ist sehr individuell. Vielleicht kommt er, aber dann ist er nicht geplant. Wir können aber gerne mal so ein bisschen da reingehen. Was kann man tun, wenn die eigene Kreativität so ein bisschen abgeschmiert ist? Und ich möchte jetzt gar nicht kreatives Training und so besprechen. Das könnten wir mal machen. Das müsste ich aber anständig vorbereiten. Ich habe das mit den Fotologen mal gemacht. Ich habe das mit Fotografie-Tutul mal gemacht. Ich habe das in Verbindung mit dem Stresstrainer, mit dem Achtsamkeitstrainer mal gemacht. Stresstrainer ist was anderes. Dass man sich wirklich, mit Steffen Böttcher hatte ich eine tolle Sendung zu, dass man sich wirklich darauf beruft, was ist jetzt eigentlich Kreativität und wie bekomme ich diese Kreativität irgendwie transportiert? So, also wie bekomme ich die umgesetzt? Wie kriege ich die ins Leben? Und das meine ich gar nicht, sondern ich habe so ein paar Ideen, was man so für 24 anleiern könnte. Hast du da spontan was oder soll ich mal meine erste Idee raushauen?
Ja, also mir fällt jetzt spontan einfach auch durch meine ganze aktuelle Situation. Also da wiederhole ich im Endeffekt das, was ich ja letztens irgendwie schon mal erzählt habe. Für nächstes Jahr habe ich mir eigentlich vorgenommen, vor der eigenen Haustür zu kehren. Also so dieses, ich kenne das ja selber, man sucht sich immer irgendwie weit entfernte Destinationen aus, wo könnte man denn schöne Fotos machen, wo könnte man überhaupt hinfahren und so, und was vergessen wird, ist die eigene Haustür. Und jetzt einfach durch diese Umzugssituation und die Geschichte, ich dokumentiere, wo ich gelebt habe, und jetzt so dieses, wo ziehe ich denn jetzt hin, was gibt's denn hier fotografisch Spannendes oder auch nicht Spannendes, das ist ja im Prinzip genau so ähnlich wie letztens mit diesem, ich entdecke Motive, wo ich früher überhaupt keine Motive gesehen habe, so diese Alltagsfotografie. Und jetzt einfach mal wirklich vor der eigenen Haustür zu gucken, was gibt's hier an spannenden Sachen? Hier gibt's auch Menschen, die rumlaufen. Hier gibt's auch irgendwie Architektur, die interessant ist. Hier gibt's auch bestimmte Wettererscheinungen, Bodennebel oder ähnliches. Und da gar nicht weit weg zu suchen und gar nicht einfach irgendwo hinzufahren oder denken, man müsste das tun, irgendwo hinzufahren. Mhm. Sondern wirklich mal so den Blick auch auf die nähere Umgebung zu werfen und da einfach mal mit offenem Blick durch die Gegend zu laufen, vielleicht wirklich erstmal nur ohne Kamera einfach mal gucken, was man so sieht, was man so findet, so die Motive vorm inneren Auge irgendwie mal abfahren. Und das kann der Arbeitsweg sein, den man irgendwie seit 20 Jahren jeden Tag fährt und den aber nie sieht. Ja, ich bin auch schon mit dem Auto gefahren von Leipzig nach Hause und habe dann hinterher überlegt, okay, welche Strecke bist du denn jetzt gefahren? Und ich wusste nicht mehr, wo ich langgefahren bin. Also einfach so, man ist so im Tran und so irgendwie in Gedanken und macht so viele Sachen automatisch, dass das, was einem jeden Tag umgibt, irgendwie völlig raus ist. Und das ist zumindest für mich für 24 eines der Dinge, die ich mir halt vorgenommen habe, einfach vor der eigenen Haustür das alles viel, viel intensiver wahrzunehmen.
So, weißt du? Du hast natürlich so ein bisschen die, das ist schön, da habe ich gar nicht mit gerechnet, das nehmen wir jetzt auch mal mit rein. Du hast natürlich so ein bisschen die Situation, dass du in 2024 eine neue vor der Haustür-Situation hast und das ist natürlich total geil, weil unser Schmerz ja meistens ist, nee, kein Schmerz, die etwas, wie soll man sagen, die Situation für Fortgeschritten ist ja eigentlich vor der eigenen Haustür wirklich die schönen Dinge zu sehen. Also ist ja oft so, dass wir irgendwie vor die Reisen unternehmen und in die Nachbarstädte fahren und weiß der Teufel nicht, überall hinfahren, um irgendwas zum Fotografieren zu finden, weil wir zu Hause immer irgendwie nicht so spannend finden. Ne? So. Mhm. Und bei dir ist natürlich jetzt ganz gut, wenn du gerade umgezogen bist, du hast richtig was zu entdecken. Ne? Mhm. Aber ich finde auch, für 2024 einen Projektfokus auf die eigene Umgebung zu legen, total schön. Also wenn ich das so sehe, weißt du, wenn wir zum Beispiel Besuch bekommen. Ne? Ich denke von außen immer, hier Ratingen, das ist eine Stadt, für die ich es nicht kenne, die liegt zwischen Düsseldorf, Essen, das Ruhrgebiet ist der einen Seite, Düsseldorf der anderen, das Bergische Land, das ist irgendwie sehr vielfältig, aber ich denke immer so, wir sind mitten im Land. Hier ist halt, hier sind keine richtigen Berge, das Bergische Land beginnt hier und so, ein bisschen Hügel, aber hier sind keine richtigen Berge, hier ist kein Meer, hier ist irgendwie so mitten im Land irgendwie. Mhm. Ne? Und mir als Meerliebhaber kommt das immer so. Und wenn wir Besuch bekommen und die sind vielleicht auch ein paar Tage da oder haben vielleicht auch irgendwie länger hier zu tun oder jemand zieht hier hin, dann kriege ich auch mit, wie fasziniert die Leute sind. Ne? Wir haben einen schönen Stadtkern, wir haben eine ganz lange Geschichte, wir haben super viele spannende Sachen, wir haben 11 Gemeinden, oder sind es insgesamt 11, glaube ich, however, die durch Wälder getrennt sind. Also es gibt ganz viele spannende Punkte hier in der Gegend oder Ausflugspunkte auch direkt drumherum und da muss ich mich auch immer wieder dran erinnern. Und habe schon ein paar Mal damit angefangen, aber ich habe es noch nie zu Ende geführt. Vielleicht auch für mich die Sendung heute, keine Ahnung. Mal die eigene Stadt zu porträtieren. Ne? Also Farina ist aus Düsseldorf nach Ratingen gekommen und ist super begeistert von Ratingen. So, und diese Begeisterung mal aufzunehmen. Also ich nehme sie auf, wir gehen super gerne inzwischen wieder spazieren. Ich habe wieder gemerkt, wie geil diese Stadt ist. Aber das mal fotografisch zu begleiten, ist total spannend. Und dazu musst du nicht in Ratingen wohnen und nicht in Leipzig. Da kannst du in... Weiß ich auch nicht, ja. Dickelsen wohnen oder so. Ja, Dickelsen gibt es nicht, aber der Landarzt, ne? Das ist, glaube ich, eine erfundene Stadt. Aber ne, so, das geht einfach darum, zu versuchen, den eigenen Ort wahrzunehmen. So.
Ich habe zu meiner Mutter auch immer gesagt, du wohnst immer dort, wo andere Leute Urlaub machen, irgendwie, weil das jedes Mal irgendwie man von weit weg dorthin kommt, so schön ist. Und sie so, naja, ich merke das jetzt auch immer, seit ich Rentner bin und halt viel laufen gehe und viel mir alles angucke, merke ich halt selber, wie schön das war. So, wo ich früher halt immer arbeiten gefahren bin, jeden Morgen hin und abends wieder zurück, dann kriegst du das alles gar nicht so richtig mit. So, und dann, wenn man den Fokus wirklich mal so vom Alltag wegnimmt und sich da wirklich mal ganz bewusst ist, wo wohne ich denn eigentlich hier? Ich meine, man ist ja da irgendwo hingezogen aus einem ganz bestimmten Grund. Und ich habe auch mir in Leipzig immer die Viertel ausgesucht, in denen ich mich irgendwie wohlfühle, wo ich sage, mir gefällt's, mir will ich wohnen und nicht, weil ich musste. So, also irgendeinen Grund gab's ja, da hinzuziehen, und irgendeinen Grund gibt's ja, dass man dort lebt, und ich glaube, den wieder zu entdecken,
das ist mal so ein Ding, da sind wir eigentlich wieder in meinem anderen Podcast, das ist ja, ne, ohne Witz jetzt, ne, so die eigene Heimat wieder wahrzunehmen und so, was heißt Heimat? Das eigene Umfeld mal wieder wahrzunehmen und so auch zu genießen und so, das ist schon cool.
Ja.
Wirksamkeit, ne? Also, was ich ganz nett finde, ich hatte eigentlich auf dem Radar mal wieder an Good Old Kalender zu denken. Ne? Das ist natürlich immer so eine Sache. Kalender ist fast eine Altersfrage oder eine Generationenfrage, weil viel, naja, weißt du, ich bin jetzt beim Diakoniewerk in diversen Kalendern irgendwie gewesen. Also zum Glück nicht ich als Person, sondern meine Bilder. So. Und das war schon irgendwie wieder schön, mal wieder was Gedrucktes zu haben und so, voll geil. Ne? Oder das ein oder andere Magazin aus dem sozialen Bereich hatte jetzt ein paar Bilder von mir abgedruckt. Super cool, mal wieder so Print in der Hand zu haben, auch mit einem kleinen Text von mir und so. Aber aufhängen ist nicht mehr so meins. Ne? Das ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Also das, aber davon mal weg, wenn man den klassischen Kalender nimmt zum Verschenken, zum Aufhängen und hat nicht diese riesige, breite, weiße Fläche unten drunter, ist es ja im Prinzip wieder ein Bild, was jeden Monat neu ist.
Genau.
So, ne? Insofern ist das vielleicht was noch. Glaubst du, es funktioniert noch? Ich mag es gerade voll, aber stehe mir selbst im Weg.
Also ich denke, es funktioniert. Also wir machen auch jedes Jahr Kalender, jetzt mit einem kurzen halt zum Verschenken. Also du musst die dir ja nicht selber hängen. Du kannst die ja im Prinzip wirklich verschenken. Wir kriegen von meiner Mutter seit Jahren jedes Jahr einen Kalender. Und da ist das Spannende, dass ich halt in diesem Kalender ihre fotografische Entwicklung merke. So, weil am Anfang war das halt, ich will mal einen Kalender machen. Und dann aus dem ganzen Wust an Fotos wurden halt irgendwie 12 Motive rausgesucht, die irgendwie zur Jahreszeit passten. Und dann wurde ein Kalender gemacht. So, und dann gab es plötzlich im übernächsten Jahr einen Kalender, wo halt der Fokus war auf ganz konkrete Motive. Also meinetwegen Häuser auf dem Darß. Also, dass man da schon merkt, das ist jetzt nicht nur eine wahllose Anhäufung von Fotos, die irgendwie gerade mal so zufällig passen, sondern da steckt schon irgendwie ein Konzept dahinter. So, und das setzt sich so über die Jahre durch. Und ich glaube, so ein Kalender, wenn man sich am Anfang des Jahres so ein Kalenderthema sozusagen festsetzt, dass man dann ganz anders auch durchs Jahr geht.
Also ich finde grundsätzlich, genau, also warum ich den Kalender spannend finde, also auf der einen Seite ist er ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil die Frage ist, wie viele Menschen, wir freuen uns, wenn wir Menschen das unsere Bilder wahrnehmen. Ich stelle mir halt, hast du gemerkt, ich stehe mir sofort im Weg, wenn ich mir die Frage stelle, wie viele lesen noch einen Kalender oder gucken sie den noch an. Egal, davon mal weg, hast du ja damit quasi ein 12-Monate-Projekt.
Genau.
So. Ja. Und jetzt würde ich das nicht als die absolute Inbrunst der Kreativitätssteigerung irgendwie wahrnehmen wollen. Das glaube ich nicht. Aber es wäre ein Projekt, was einen wieder an die Kamera zieht. Und ich glaube, dass das, was rechts und links davon passiert, dann wieder Kreativität ist. Ich weiß nicht, ob ein Kalender schon, müsste mal die Frage klären, was ist Kreativität? Aber es wäre auf jeden Fall ein guter Zugang zur Fotografie, eine Regelmäßigkeit, vielleicht auch über 2 Jahre, ist mal so die Frage, ne, um dann am Ende vielleicht einen Kalender zu haben. Ich finde die Idee ganz schön. Also den Kalender von dem eigenen Ort, von irgendwas in der Umgebung. Ich würde gar nicht so auf Türen gehen oder so. Ich glaube, ich würde wirklich so eine Stadt porträtieren oder so. Ich denke gerade, weißt, meine Cousinen, der Teil meiner Lieblingsfamily quasi, die wohnen in Beisinghausen. So, genau. Wohl, das ist im Sauerland. Das ist gibt's ganz weit draußen. Sauerland, genau. Super schön da. Ich glaube nicht, dass so viele Beisinghausener auf die Idee kommen, Beisinghausen-Kalender zu machen. Ich fände den aber voll geil. Weißt du, also du hast eine Straße, sie haben keine Hausnummern, doch, sie haben Hausnummern, aber keine Straßennamen. Also Beisinghausen 1 bis, weiß ich nicht, 35 oder so, ist ja Dorf zu Ende. Und es gibt natürlich für den Außenstehenden wahrscheinlich nicht so viel zu fotografieren. Mir fallen auf Anhieb mindestens 5 Dinge ein, die ich da fotografieren würde. Und jetzt brauchen wir 12, keine Frage, aber ne, so. Und dann durchs Jahr zu gehen und zuzusehen, wie da der Schnee kommt, der Schnee geht und so, finde ich schon schön. Und ich meine, Kalender, das ist ja keine wissenschaftliche Ausarbeitung. Das heißt, wenn es denn dann kurz vor Ostern noch geschneit
hat.
So, dann spricht ja nichts dagegen, aus dem April die Osterglocke zu nehmen oder im April den Osterhasen nochmal irgendwie auf den Balkon zu stellen, wenn der Schnee wieder weg ist, und dafür das Schneefoto aber für den Januar zu benutzen oder für den Dezember oder so. Also das ist ja schon ein kreativer Prozess, welche Bilder man wohin nimmt. Aber ein ganzes Jahr mit zu fotografieren und die Umwelt im Blick zu haben und zu wissen, ey krass, ich habe ein paar Motive mir aufgeschrieben, jetzt ist da Bodennebel. Also zum Bodennebel hätte ich in Beisinghausen auch eine Idee. Und jemand, der da wohnt, jetzt haben wir wahrscheinlich, also bin mir sehr, sehr sicher, dass wir keine Hörerinnen und keinen Hörer aus Beisinghausen haben. Wenn doch, sagt Bescheid bitte. Aber weißt du, das ist ein schönes Beispiel dafür, finde ich, wie man Kreativität leben kann, weil da kommen viel mehr Fragen auf, als man sie vielleicht sich vorher stellt, ne? So was, wenn er dann anfängt, so eine Liste zu machen, dann kommt ja eins aufs andere, und das ist wahrscheinlich schon eine ganz schöne Idee.
Ja.
Und vielleicht auch noch damit so ein bisschen belegt mit der Frage, ja, und vielleicht gibt es eine Alternative zum Kalender?
Na, ich meine, wenn du sagst 12 Monatsprojekt, man könnte es ja runterdampfen auf jede Woche oder auf jeden Tag. Also da gibt es ja dann die alle Möglichkeiten eigentlich, die man hat. Oder du suchst ja wirklich nur ein Motiv und fotografierst das 12-mal. Der Baum im Mantel des Jahres, oder also da gibt's ja dann auch wieder Abwandlungen ohne Ende, glaube ich. Oder das Selfie, jeden Tag ein Selfie, und dann guckst du dir das ja nach einem Jahr an. Weiß nicht, ob das dann so.
Naja, gut. Nee, also Kalender, wie die Leute Bock haben, würde ich jetzt einfach mal reinschmeißen tatsächlich. Finde ich interessant. Selfie ist nochmal ein anderes Thema. Also nehmen wir mal Selfie, lass uns das Selfie mal nehmen, weil ich finde, also, ich kann jetzt keinen Namen nennen, weil das, lieben Gruß kann ich rufen, aber keinen Namen nennen. Eine liebe Bekannte aus der Welt der Fotografie hat momentan immer mal wieder Selbstporträts, in ihren sozialen Netzwerken, aber immer in der Einstellung, dass das nur ein enger Kreis sehen kann. Mhm. So, also nichts Wildes, ne? Geht jetzt nicht um irgendwelche intimen Geschichten, sondern ganz normale Selbstporträts. Lassen mich aber auch überlegen, ne? Sie ist, glaube ich, gar nicht so der extrovertierte Typ und es geht da gerade irgendwie, geht sie durch einen Prozess, ist das ein großes Wort dafür? Ich gehe durch einen Prozess. Ja, ich habe auf meine Gesundheit geschaut, ich habe so eine Grundgesundheit jetzt mal wieder hergestellt, körperlich, seelisch, habe 17 Kilo abgenommen, jetzt gucke ich ein bisschen mit Sport und so, mal gucken, wie ich durch den Winter komme, all diese Dinge laufen bei mir auch. Das macht ja schon eine andere Körperwahrnehmung, weißt du, das macht ja schon was Positives mit mir, aber auch andersrum, wenn ich jetzt noch am Anfang dieses Weges stehen würde, es ist super interessant, sich mit dem Selfie zu beschäftigen. Also da kannst du 365-Tage-Projekt draus machen, da kannst du ein 52-Wochen-Projekt draus machen, da kannst du auch ein 12-Monats-Projekt draus machen. Die Frage ist halt, also 12 Bilder pro Jahr quasi, die Frage ist halt, was hält dich dann kreativ am Laufen? Aber das ist ein Thema, das ist ja losgegangen mit so Selfies. Ja,
ich glaube,
ne?
Das
so
ist dann so ein bisschen begleitend. So. Das wäre dann so die ganz eingedampfte vor der eigenen Haustür-Sache.
Ja, das kann man ja machen, wie man will. Ne? Mhm. Also die ich gerade angesprochen habe, die Bilder, die werden mittelmäßig aufwendig, im großen Teil analog angefertigt. So. Aber du kannst natürlich auch das iPhone nehmen oder das Samsung oder was auch immer. Und da ist, da gibt es keine Grenzen. So. Aber es ist ein interessantes Feld. Und wenn man sich damit anfängt zu beschäftigen, also wenn man das nicht vorhat, hört man jetzt hier, Selfies, nichts für mich, Handyfotos sind doof. So. Wenn man aber anfängt, ähnlich wie gerade mit dem Ding, Kalender, ne, sich damit zu beschäftigen, was kann man denn machen, wie kann man es machen, da fängt man an, über ein Stativ nachzudenken, da stellt man fest, es gibt eine gute App für meine Kamera, da kann man dann irgendwie einstellen, dass das Bild runterläuft. Bei vielen Kameras kannst du auf der App auch sehen, was die Kamera selber sieht. Das heißt, du kannst dich sehen, obwohl du Meter weg sitzt. Ja, und ja. Ne, du kannst dich in dieses Foto einbauen, du kannst, da gibt es ja Millionen Möglichkeiten, so ein bisschen, wie soll ich sagen, sich in das Thema reinzufuchsen. Und auch da funktioniert Kreativität nochmal 100-mal besser als im klassischen Kalender. Ne?
Ja.
Ob man sich da selbst darstellt, ob man einen Teil von sich nimmt, ob man Puzzleteile von sich nimmt, ob man, das ist im Prinzip der Kreativität keine Grenze gesetzt. Und ich glaube, dass die sich auch sehr aufbohrt. Die Frage ist, ob man da extrovertiert genug ist, um so ein Selfie auch in die Welt rauszuballern, das weiß ich nicht.
Es ist halt dann die Frage, wofür macht man's? Also das ist ja dann sowieso immer das, was, glaube ich, generell oben drüber steht. Mache ich jetzt einen Kalender, um den zu verschenken? Mache ich einen Kalender für mich, weil mir meine Heimat gefällt? Mhm. Mache ich die Selfies, um für mich irgendwie klar zu werden und mich mit mir selbst irgendwie auseinanderzusetzen? Oder mache ich einen Selfie-Kalender, um den anderen zu zeigen? Das ist ja dann, also da hängt, glaube ich, dann auch wieder die Umsetzung dran. Weiß, was für Motive wähle ich da und wie gehe ich an die ganze Sache ran? Also das ist ja dann auch so ein Ding, glaube ich, was da über allem schwebt. So dieser, warum tue ich das?
Mhm.
So. Da passt witzigerweise die zweite Frage vom Rainer, glaube ich, ganz gut dazu. So im Kontext mit, was mache ich denn mit meinen ganzen Fotos oder für wen oder wofür mache ich die eigentlich?
Während du mich reden hörst, zerlegt Daisy Apples iPhone-Demontageroboter, ein iPhone, in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen Recyclingmethoden. Danke, Daisy. Es steckt mehr in einem iPhone.
So, er hat nämlich gefragt, der Rainer, hallo, ich habe im Forum der Fotocommunity eine Diskussion mit der These gelesen, der größte Freund des Hobbyfotografen ist die Schublade. Das ist eine steile These. Wie ist denn eure Meinung dazu? Liebe Grüße. So, lieber Falk, der größte Freund des Fotografen ist die Schublade.
Damals oder heute? Foto-Community oder Instagram? Fotograf im Job, in Leidenschaft oder Hobby? Da fallen mir ganz viele Gegenfragen ein. Also ja, das war so. Also
der größte Freund des Hobby-Fotografen.
Das war so. Ne? Gibt es noch den Hobby-Fotografen? Das ist eine Welt, die sich gerade sehr vermischt. So, ne? Mhm. Aber ich glaube, dass das so war. Und dass es doch gar nicht so schlimm ist, ne? Dass wir, guck mal, Foto-Community, der Aufbau, ne? 2001 entstanden, wir haben Sektionen und da muss man das Bild immer irgendwo einsortieren. So. Das ist mir 2001 überhaupt nicht schwer gefallen. Und es ist heute eine geile Übung. Aber da wir so sehr im Alltag verschiedenste Tags, Hashtags, wo auch immer gewohnt sind, von Bloggen, von anderen Netzwerken, von überall sind wir irgendwie mit Hashtags und solchen Dingen belegt. Das heißt, wir haben viele Möglichkeiten, den Bildinhalt einzugrenzen. dass das mit den Schubladen heute gar nicht mehr so stark ist, was auch dazu führt, dass sich verschiedene ehemals sehr in Schubladen befindliche Dinge vermischt haben. Ne? Also wenn man schaut, dass Dinge passiert sind, die nicht zueinander passen, mehr und mehr und mehr, und du zwischendrin auch sehr viel mehr Chancen hattest, viel Ansehen oder viele Follower, viele Zuschauer zu bekommen, wenn du Dinge gemacht hast, die außergewöhnlich waren, ne? So, weiß ich nicht. Wir nehmen mal die Fotografie der deutschen Nationalmannschaft 1996, 2005, nee, 5 war keine Weltmeisterschaft. Ja, völlig egal. Da hast du ja. Canon oder Nikon, 1DX Mark II oder EOS, wie ist sie? 1DX war, glaube ich, Nikon und EOS 1D Mark irgendwas, völlig egal. Du hattest diese riesigen Profikisten, riesen Objektive bei Canon mit dem Red Ring und so. Was macht Paul Ripke? Nimmt eine Leica mit und trifft den Fokus fast nie. So, ne, das ist, solche Dinge haben für Aufsehen gesorgt, weil sie aus den Schubladen rausgefallen sind. Und das passiert ja immer und immer und immer wieder. Und ich glaube, dass deswegen Menschen vielleicht noch an dem alten Bild festhalten. Vielleicht daher auch diese, es klingt für mich wie, ich weiß es nicht, ne? Aber da steht ja, der größte Freund des Hobbyfotografen ist die Schublade. Ich finde, die Schublade ist jetzt erstmal nicht unbedingt ein Kompliment. Das ist so ein, klar muss man Sachen einsortieren, klar ist es auch für die Psyche ganz gut, wenn man Menschen sieht und einen ersten Eindruck hat, so Schubladen sind für die Psyche gar nicht so schlecht. Aber dennoch ist es kein Kompliment, eine Schublade zu benutzen. Ne? Also wenn wir eine Schublade benutzen, dann sollte sie sehr leichtgängig sein heutzutage, dass wir sie zur ersten, allerersten Einordnung nutzen, um handlungsfähig zu bleiben und dann aber immer wieder aufmachen, um zu gucken, ist das richtig einsortiert.
Du siehst Schublade also im Sinne von wo ich als Hobbyfotograf meine Arbeiten nach außen hin einsortiere.
Nach außen hin für mich, also du hast ja Leute, ja, also klar, ne, wenn wir bei der Fotografie sind, ne, dann ist der eine Landschaftsfotograf, der nächste ist People-Fotograf und so weiter und so fort. Und was machen wir jetzt, wenn jemand in schönen Landschaften immer Menschen fotografieren möchte? Da haben wir schon ein Problem. Und ich habe durchaus in alten Jahren erlebt, dass Menschen sagten, naja, aber das ist ja gar nicht so richtig, das mischt ja irgendwie. Und das war dann irritierend und das war irgendwie zu viel schon. Und heute ist ja oft so, dass genau diese Mischung hochinteressant ist und dass sogar Reportage und Kunst, was früher ja undenkbar war, hart mischen. Ne? Also wir waren im letzten Monat ja auf der WordPress-Foto-Ausstellung in Dortmund, ja. Und da gibt's eine neue, wie sagt man denn, Sektion, Rubrik, wie auch immer, Gewinner-Rubrik,
KI.
Wo die ist frei und da hast du durchaus künstlerisch interpretierte Realsituationen, wo du aber natürlich nicht mehr weißt, was ist jetzt Photoshop, was ist da reingeklebt, was ist da passiert, ja, ja. So. Das heißt, es mischen sich auch da Dinge, die gar nicht gehen, so gar nicht. Und das finde ich halt hochinteressant. Oder bei der Tierfotografie Wildlife habe ich neulich jemanden gesehen, der macht das Ganze sehr künstlerisch, obwohl er mit diesen Objektiven, die wirklich, also da komme ich lange nicht mehr in meinem Objektiv, wo du dir ein Auto verkaufen kannst, ja, wo du wirklich so eine unfassbare Hintergrund und Schärfe hast, wo du ein Riesenstativ brauchst und so, die nutzt er und dann wird ja in der Wildlife-Fotografie fast immer ein relativ realitätsgetreues Bild geschaffen, weil du ja so die Beobachtungssituation einfängst und er dick Korn drauf, 3200er ISO, weiß der Teufel, und dann hast du ein ganz künstlerisches Bild da. Und das, glaube ich, ist so die Veränderung in letzter Zeit, dass wir so aus den Schubladen rauskommen auf der einen Seite, andere vielleicht nicht raus wollen, und dann haben wir auch wieder natürlich eine Diskussionsgrundlage. Alles Interpretation, ne? Aber für mich fühlt sich das an, als wenn da so eine leichte Kritik mit drin ist, wenn jemand sagt, der größte Freund des Hobbyfotografen ist die Schublade.
So. Spannend, was du da für einen Blick drauf hast. Ich habe das in eine völlig andere Richtung gelesen.
Ja, erzähl mal.
Weil also du sagst ja so, dass das Hobbyfotografen oder Menschen generell Sachen in Schubladen einsortieren oder auch ihre eigenen Sachen nach außen hin gern in Schubladen einsortieren, um vielleicht irgendwie gesehen zu werden, um ein bestimmtes Ding zu bedienen oder so. Ich habe die Schublade als wirklich das was gesehen, was es ja im Endeffekt ist. Ich sitze in meinem Büro und ich habe eine Schublade. Und ich mache Fotos und dann kommen die Fotos in die
Schublade. Sekunde, du hast wirklich an eine Schublade gedacht, wo die Kamera drin liegt oder was?
Naja, dass du ja eigentlich deine Fotos ja für dich machst und dann kommen die in die Schublade. Also früher war das ja so, ich habe ja meine Fotos geprintet und hatte dann meine Prints zu Hause und dann waren die in der Schublade. So, dann hast du im Prinzip die Schublade aufgemacht, hast deine Fotos rausgeholt und hast die jemandem gezeigt und hast sie dann wieder in deine Schublade reingetan. So, und also ich habe das jetzt so interpretiert, dass sozusagen viele Leute ja Fotos machen und gar nicht, also kannst du ja sowieso nicht alles zeigen. Also man fotografiert ja ganz, ganz viel und zeigt ja nur ganz schön wenig. Und der Rest wandert in die Schublade, jetzt in Anführungszeichen. Weil aktuell hast du halt deinen Rechner mit ganz vielen Bildordnern und ganz vielen Verzeichnissen, was jetzt die moderne Schublade ist. Früher war es halt wirklich eine Schublade. Und ich sehe das insofern gar nicht negativ, weil er sagt ja, der größte Freund des Hobbyfotografen ist die Schublade. Also im Sinne von retrospektiv seine eigenen Fotos angucken.
Geil, okay.
Kann ja wieder im Prinzip dich zu Erkenntnissen führen, die du vorher nicht hattest. So, weil du meinetwegen in 5 Jahren da wieder mal reinguckst in die Schublade und denkst, boah, was für Schätze liegen denn hier? Warum habe ich den damals aussortiert? So, das ist ja das eine. Das zweite Positive an der Schublade ist ja einfach, du kannst deine eigene Entwicklung angucken. Ja, du kannst ja in deine eigene Schublade gucken und sagen, okay, die Fotos von 1997, ist jetzt nicht so der Bringer, aber wenn ich die Fotos von 2018 dagegen angucke, da sieht man schon, dass was passiert ist. Also das ist ja dann auch wieder das, was die Schublade sozusagen dir an positivem Feedback gibt. Und man könnte jetzt überlegen, okay, wenn das alles in der Schublade landet, dann interessiert sich sonst keiner dafür. Du musst ein sehr einsamer Mensch sein. Das wäre dann so die negative Interpretation der ganzen Geschichte. Mhm. Aber ich glaube auch nicht, dass es immer nötig ist, da irgendwie viel nach außen zu gehen. Weil dann kommen wir ja in die Schubladen, die du gerade benannt hast, dass man dann gegebenenfalls Schubladen bedient, um da irgendwie gesehen zu werden oder irgendwie sich da einzuordnen. Und ich finde halt eine Schublade nach außen hin irgendwie immer so, also die grenzt dich ja ein. Das hatten wir, glaube ich, letztens in irgendeiner Sendung schon mal. Was ich halt finde, wenn man sich zu sehr einem Genre oder einem Motiv irgendwie wie einordnet und dann selber irgendwie sagt, ja, ich bin jetzt seit 35 Jahren der Entenfotograf am Mühlteich und alles andere interessiert mich nicht, dann geht einem ja ganz viel verloren. Also ich meine, das geht mir zumindest so, also das empfinde ich so, dass man sich halt über so eine Schubladen eigentlich extrem eingrenzt, wenn man sich so nach außen hin so einer Schublade bedient irgendwie. Und da finde ich halt, gerade wenn man sehr offen ist, was die Fotografie oder die Motive angeht und dann seine Schublade hat, die dann immer wieder anzugucken und aus dieser Schublade einfach auch zu schöpfen, zu sagen, okay, ich habe jetzt die Entwicklung technisch, ich habe eine Entwicklung bei den Motiven, gerade was ich auch vorhin mit meiner Mutter erzählt habe, so die fotografiert halt extrem viel, aber jetzt achtet sie halt drauf, wofür kann ich die Fotos später mal verwenden und weiß dann auch in ihrer Schublade, wo sie dann die entsprechenden Motive findet, um damit weiterzuarbeiten zum Beispiel oder so. Also das sind ja alles so Dinge, für die eine Schublade gut ist. So ein Archiv, so eine Schublade halt so, weißt du? Ich habe das halt nach diesem Satz gar nicht so nach außen interpretiert, sondern einfach so die eigene persönliche Schublade, wo man seine Fotos drin hat, die man gemacht hat. Und warum ist das mein bester Freund? Also ich finde einfach, dass das Archiv, was man hat, die Schublade, einem sehr viel geben kann im Sinne von, wie habe ich früher fotografiert, wie fotografiere ich jetzt? Hat sich meine Fotografie verändert? Ist das gut? Ist das nicht gut? Also wenn ich zum Beispiel meine alten Fotos angucke, fallen mir die viel besser als die neueren. So gerade in der Phase Studiofotografie. Ich habe dann immer gesagt, Mensch, früher hatten die Fotos mehr Leben. So, das war einfach, aber das war dann so bedingt durch Studio und Blitzanlage und Aufträge und das und jenes. Da ist man einfach irgendwo in so eine Richtung, also ich zumindest in so eine Richtung geraten, die so gesehen nicht gut für mich war. Aber das sind auch Sachen, die merkt man dann in der Rückschau und kann sich dann wieder auf Sachen besinnen, die einem irgendwie besser gefallen und gut tun. So, und wenn die Schublade nicht da wäre, weiß ich nicht, dann wäre das, glaube ich, wesentlich schwieriger. Oder wenn du bloß die äußeren Schubladen hättest, wo du dich nach außen präsentierst und dann sind da überall die Dinge drin, die von außen positiv bewertet werden. Es ist ja auch nicht gut für die eigene Entwicklung, glaube ich, wenn man immer nur das macht, was die anderen irgendwie wie gut finden, so, weißt du?
Ja, das ist schon klar. Ja, damit hast du schon recht. Das ist richtig. Ich möchte es ja auch nicht ausschließen. Und ich meine es übrigens gar nicht so negativ, wie du es jetzt beschrieben hast. Also ich finde das spannend und habe nur versucht zu verstehen, wie dieses Gespräch zustande kam.
Das Leben ist ja so, dass man halt Schubladen hat.
So, da kommt man ja
nicht drum rum. Genau. Aber ich fand es halt spannend, dass du dann die Schubladen draußen siehst und ich hatte eine Schublade bei mir am Schreibtisch.
Ja, nee, ich war jetzt im übertragenen Sinne bei der Schublade tatsächlich.
Ja.
Spannend. So ist die Fotowelt, ne? Die ist spannend. Wenn man sich ein bisschen weiter so ein Fenster lehnt, ist das nicht immer ganz ohne Gefahr, aber es ist spannend. Ja.
Fällt dir noch was zur Schublade ein oder gucken wir uns die nächste Frage an?
Nee, hau mal weiter.
Ich glaube, du hattest die Frage. Ich habe die hier nicht liegen. Du hast mir aber vorhin irgendwas erzählt von fotografischen Skills und Automatiken.
Ach so, das ist meine eigene. Okay. Ich denke, was will er denn jetzt? Ich habe vorher, ach witzig, das wollen wir jetzt ja einbauen. Okay, ich habe im Gespräch mit Lars gerade gesagt, dass ich das super, super spannend finde. Und auch da nicht negativ, ne? So, sondern interessant. Und vielleicht gibt es da daraus einen Handlungswunsch, bei mir zumindest immer mal wieder. Mhm. Aber ich finde es so interessant, dass, was wir nicht trainieren, dass uns das so ein bisschen abhanden kommt. Also auf der einen Seite bin ich ja im Rahmen meines Lieblingsthemas Achtsamkeit. Immer ein großer Fan davon, nicht zu sehr in Automatiken zu leben, ne? Also wenn ich jetzt zur Arbeit fahre, sehe ich sehr intensiv zu, mir die Welt ganz genau anzuschauen, damit ich nicht in diesen Automatikmodus komme, der mich zur Arbeit fahren lässt und immer bin ich da und ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Mhm. Das ist was unser Gehirn kann. Wenn wir das aber zu oft zulassen, dann führt es dazu, dass wir immer mehr Automatik im Leben haben und immer mehr das Leben nicht wahrnehmen. Das ist der Grund, warum wir immer mehr glauben, boah, die Woche ging immer schnell vorbei und der Monat ging schnell vorbei weil wir einfach gewisse Handgriffe und Sachen im Job und auch im Privatleben, die wir so kennen, einfach so durchrocken. Ich kenne Menschen, die mir erzählt haben, nach 5 Jahren, boah, ich war gerade duschen und völlig fertig mit der Welt war und ich denke, was ist mit dir passiert? Und dann hatten sie mal Zeit für sich, sind von irgendwas getriggert worden, mal ein bisschen mehr darauf zu achten und waren nach 5 Jahren super Stress, indem sie einfach sich schnell durchgewaschen haben, mal wieder duschen und haben das Wasser wahrgenommen und sind da rausgekommen, als wenn sie ein neuer Mensch wären. So. Und das ist mir gerade mit der Fotografie auch begegnet. Und zwar
was duschen.
Ja, das mache ich öfter im Leben. Aber ich habe die analogen Kameras ja wieder am Start und so. Und ich habe festgestellt, mit der Pentax ist das eine, ne? Die hat so eine Belichtungsampel und da habe ich immer so ein bisschen so ein ungefähres Lot, so, wo ich hin muss, belichtungsmäßig. Die Mamiya hat ja nichts, ne? Also Mamiya C330 Professional, für die es interessiert. Doppeläugige Spiegelreflexkamera, Mittelformat, man guckt von oben rein, kein Belichtungsmesser oder so. Habe ich mir einen gekauft, so einen ganz guten auch. Jo. Glaubst du, ich weiß auf Anhieb oder wusste auf Anhieb noch oder bin da wieder reingekommen, wie ich jetzt mit diesem Belichtungsmesser Objekt- oder Lichtmessung vollziehe? Ich habe das alles gelernt. Ich habe da gestanden wie der Ochs vom Wald und deswegen ist gerade eben vor einer Stunde oder so das Buch angekommen hier, Absolut analog heißt das, glaube ich, ne? Vom Chris Marquand und der, ich kenne ihn jetzt so ein bisschen, aber wie heißt die denn noch? Das tut mir leid, das war nicht Monika André und Chris Marquand. Dieses Buch habe ich mir jetzt gekauft, weil da eine relativ gute Zusammenfassung von Belichtungsmessungen drin sein soll, weil ich einfach über die Jahre jetzt, die Kamera ja, kannst du Spotmessung anmachen. Dann, wenn ich die in der Mitte messe, dann weiß ich, das Gesicht ist richtig belichtet, aber weiß ich irgendwas genau über das Licht? Nee. Und das ist hochinteressant, dass ich das komplett aus dem Radar verloren habe oder vom Radar verloren habe. Und ich glaube, so geht uns das allen. Also selbst, also es ist ja genau genommen sogar so, dass wir, wenn wir jetzt eine spiegellose Kamera haben, wir das Bild vorher schon haben und wir kennen ja diesen Umsetzungseffekt gar nicht mehr, der auch bis vor wenigen Jahren bei Spiegelreflex digital total normal war, dass du aus einem Foto, das du durch Glas anguckst, ein Schärfe-Unschärfe-Verhältnis, ein 2D-Gefühl, du musstest ja irgendwie das Bild konstruieren, weil die Welt ja nun mal nicht so aussieht wie auf dem Foto. Das fällt ja im Moment alles weg.
Das fällt alles weg, ja. Also ich habe das ja wirklich auch bei der Messung gemerkt. So, wenn du jetzt wirklich diese ganzen Helferlein hast und hier Spotmessung und Selektivmessung und das und jenes und gerade jetzt auch, wenn du mit dem Telefon fotografierst, da werden dann verschiedene Aufnahmen nochmal zusammengerechnet, um dann das finale Foto zu machen und so. Also das sind ja alles so Dinge, die wirklich völlig automatisch gehen oder dann ist die Kamera automatisch auf ISO-Automatik umschaltet, wenn das Licht irgendwie blöd ist. Also das sind alles so Dinge, die uns zwar helfen und die halt in einem stressigen Moment, ohne dass man viel drüber nachdenken muss, irgendwie dann doch ein ganz gutes Bild machen. Aber wenn es dann wirklich dahin zurückgeht, dass du halt eine analoge Kamera hast, die all diese Helferchen nicht hat, dann will ich mal die Fotografen sehen, die dann im Prinzip auch wirklich genau gleich gute Bilder machen, also im technischen Sinne. Also das ist ja dann schon eine Herausforderung. Und ich meine, das Hammermännchen hat mich letztens auch angerufen und meinte, hey, ich muss hier ein Konzert von Alphaville fotografieren, irgendwie im Gewandhaus in Leipzig und kann ich denn mit meinen Objektiven und mit meiner Kamera das machen? So. Und da haben wir dann halt auch überlegt, so welche Automatiken sind denn drin und was müsste man denn einstellen, damit das irgendwie dann doch funktioniert unter den und den Bedingungen und so. Also da kommt man dann in bestimmten Situationen immer doch mal wieder zurück und genau zu überlegen, was muss ich denn an welcher Kamera wie einstellen, damit genau das rauskommt, was ich gern möchte. Und ich glaube, Das wäre vielleicht auch mal so ein Projekt für 24, dass man sich da wirklich mal minimalistisch ranwagt an alles und einfach mal alle Automatiken ausmacht und sagt, okay, ich versuche ich mal wirklich ganz gezielt alles manuell einzustellen. Die ISO, die Blende, der Schärfepunkt, alles was geht oder was man an der Kamera im Prinzip ausschalten kann. Und dann einfach mal zu gucken, wie ist denn das richtige Fotografieren eigentlich?
Das weißt du? Also ich bin nicht so gut da drin, ehrlich gesagt, einfach die Automatiken auszumachen. Zumal spätestens bei der manuellen Fokussierung, das macht mit den normalen Objektiven einfach auch keinen Spaß.
Ja,
das ist wirklich ätzend. Ich habe ja eins noch, ich hatte zwei schöne Objektive für digital, die wirklich auch für den manuellen Fokus gebaut sind. Dann macht das große Freude, riesige Freude. Aber mit den üblichen Objektiven würde ich das gar nicht so empfehlen. Und dann gehst du auf die manuelle Belichtung und dann ist halt alles, weiß ich auch nicht, ob ich das so geil finde. Mhm. Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde tatsächlich dann mal wieder analog empfehlen. Weil, und da kannst du ja dann ja wirklich den Belichtungsmesser auslassen. Wobei selbst mit der Belichtungsampel von vielen alten Kameras bist du ja viel näher am Prozess und viel tiefer im Prozess.
Mhm, das stimmt. Also, ich meine, da brauchst du dann aber trotzdem noch so ein bisschen die Hintergründe, weil die misst ja im Prinzip auf neutral-grau. Und wenn du halt dein Motiv nicht richtig einschätzen kannst, dann sagst du, okay, meine bildwichtigen Teile sind aber in den Lichtern, dann müsstest du im Endeffekt auch so ein, zwei Blenden überbelichten, damit die Lichter auch Lichter sind und nicht grau sind. So, also weißt du, das sind ja dann wieder so Dinge, die man dann trotzdem irgendwie wissen sollte, was Licht angeht und was Belichtung angeht. Aber grundsätzlich stimme ich dir dazu. Also einfach wirklich mal minimalistisch rangehen, soweit es geht, Automatiken ausschalten.
Ja, Moment, aber du brauchst doch für die analoge Fotografie, du brauchst ja gleichermaßen, also Grundskills brauchst du ja für beides, oder nicht?
Ja, natürlich. Na klar.
Ja, weil dann kannst du auch analog, also dann ist ja kein Unterschied, oder?
Nee, das ist dann kein Unterschied, genau. Und ich wollte jetzt nur sagen, dass es halt nicht nur das Ausschalten der Automatiken ist, um einfach mal zu testen, wie es funktioniert und wie es so geht, sondern man muss ja trotzdem wissen, in welche Richtung muss ich korrigieren und wie kann ich das einstellen und so. Also das ist, meine ich aber mit diesen Grundskills, weil zum Teil machen das die Kameras ja automatisch, so dass du halt da einfach ein schönes Bild hinten rauskriegst, auch wenn du die Kamera irgendwie total vermurkst einstellst, weil die Kamera richtet das schon mit den ganzen Helferchen, die da drin sind und diese wie heißt das denn bei Canon? Dass die Kamera, wenn sie merkt, dass die Kamera ganz falsch eingestellt ist, dass er dann trotzdem gute Bilder macht, indem sie einfach die Einstellung überschreibt.
Das macht sie?
Ja.
Das kann man ausmachen, oder? Das habe ich, glaube ich, ausgemacht.
Ich meine, drum sage ich ja, also dass wenn man also das alles ausmacht und sich gar nicht auf diese Helferchen verlässt, ja, dann wird es, glaube ich, schwierig. Und dann kommt man an den Punkt, dass man vielleicht auch merkt, huch, ich kann das Licht gar nicht einschätzen. So, ich wollte doch eigentlich die Details in der weißen Struktur irgendwie sehen, jetzt sind die aber völlig ausgebrannt oder so. Und dass man sich dann darüber noch mal viel bewusster wird, was die Kamera eigentlich einem an Arbeit abnimmt.
Ja, das stimmt. Könnt ihr uns mal gerne was zu schreiben? Wir haben ja manchmal sehr, sehr lange Kommentare dazu. Es würde mich interessieren, was ihr dazu denkt. Also wie gesagt, ich finde, digital, es gibt ja Leute, die vertreten die These, man muss alles manuell machen. Das sehe ich überhaupt nicht so. Mhm. Das ist alles immer so eine Frage der Situation und warum ich etwas mache und so weiter und so fort. Und jetzt mal einfach so eine kleine Projektidee, um im Rennen zu bleiben oder auch um die Spannung mal wieder so ein bisschen zu erhöhen und so. Aber lass uns mal wissen, ob ihr sowas Bock habt, ob ihr sowas manchmal macht oder wie ihr gerne fotografiert. Das finde ich immer ganz spannend, weil wir haben ja auch schon immer wieder diese Diskussion gehabt mit Zoom-Objektiven, Festbrennweiten. Da gibt es ja immer wieder so Leute, die wirklich, und das meine ich ganz positiv, so ein bisschen ihre Welt verteidigen und so. Mhm. Bin ich ganz gespannt, wie ihr das jetzt hier empfunden habt. Cool.
Genau.
Ja. Gut, liebe Leute, lass uns mal schnell Feierabend machen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und was ist nächste Woche?
Nächste Woche ist Nikolaus.
Boah, da freue ich mich drauf. Wir hören uns Nikolaus.
Bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut.
Bis dahin. Tschüss.